Von David ein Gedicht, als er vor Saul in die Höhle floh. Auch Psalm 58 und Psalm 59 hat diese Überschrift, enthält diesen Ausdruck in der Überschrift. Als David vor Saul in die Höhle floh. Wir hatten eben gesehen, wie Gott dafür sorgte, dass David dem Saul entkam. Er sandte die Philister ins Land. Aber Saul lässt nicht von David ab. 1. Samuel 24, Vers 1. David zog von dannen hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, da berichtete man ihm und sprach, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer auf den Steinbockfelsen zu suchen. Und er kam zu den Kleinviehhürden am Wege, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen am hinteren Ende der Höhle. David hatte sich also in dieser Höhle verborgen. Er merkte, Saul naht, und dann geht er in diese Höhle. Und während er in dieser Höhle sitzt mit seinen 400 Männern, sucht ihn Saul mit 3000 Männern. Und wiederum ist in David dieser Wunsch im Herzen, oh, möchte er mich nicht verderben. Er verderbe mich nicht. Alter Schritt, steht im Hebräischen, verdirb nicht. Verse 1 und folgende vom Psalm 57, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele. Ich will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel, bis vorübergezogen das Verderben. Er birgt sich also in Gott, in seinem Gott, in seinem gerechten Gott, gnädigen Gott, mächtigen Gott, liebenden Gott. Und hat in seinem Herzen den Wunsch, dass er selbst nicht verderben möchte. Und mit einem Mal tritt Saul in die Höhle, aber allein. Nämlich um sich die Füße zu bedecken, so sagt man auf Hebräisch für auf die Toilette gehen. Ja, das heißt sich die Füße bedecken. Und jetzt hat David die Gelegenheit, den Mann ein für alle Mal loszuwerden, der ihn beharrlich nach dem Leben stellt. Und er hat seine Begleiter, Vers 5, die sagen ihm, 1. Samuel 24, Vers 5, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von welchem der Herr zu dir geredet hat. Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben und tue ihm, wie es gut ist, in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel vom Oberkleid Sauls ab. Aber es geschah hernach, da schlug dem David sein Herz darum, dass er den Zipfel von dem Oberkleid des Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und ließ ihnen nicht zu, sich wieder Saul zu erheben. Und Saul stand auf aus der Höhle und zog seines Weges. Und jetzt sehen wir, dass David in der Bedrängnis wirklich seinen Gott kennenlernt. Er nimmt Zuflucht zu Gott. Wer ist Gott? Der gnädige Gott, der vergebende Gott, der liebende Gott, der doch Grund genug gehabt hätte, David mehr als einmal zu verderben. Seiner Sünden wegen, seiner Sünde wegen, seines Unglaubens wegen, seines Trotzes wegen, alles, was ja in David als einem sündigen, in Sünde geborenen Menschen auch war und sich im Lauf seines Lebens immer wieder geregt hatte. Gott hatte David nicht verderbt. Und er hatte selbst den Wunsch, geschont zu bleiben. Und hier handelt David wirklich nach diesem sittlichen Grundsatz der göttlichen Regierung. Er soll ja regieren nachher an Gottes Stadt in Israel. Und ein sittlicher Grundsatz der Regierung Gottes ist der, steht in der Verfassung des Königs, seines Reiches. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen. Wir nennen das die goldene Regel, im Deutschen meistens negativ ausgedrückt und ein schönes Verslein draus gemacht. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Stammt aus der Bergpredigt, einfach negativ ausgedrückt, die sogenannte goldene Regel. So ist Gott in seiner Regierung. Soll David einst an Gottes Stelle Gottes Regierung über Israel vertreten, dann muss er so regieren, wie Gott regiert. Und wir sehen, dass er es lernt. Er hat es ja gelernt, hier bewiesen, dass er den nicht verdirbt, den er hätte verderben können, weil er selbst ja nicht verdorben worden ist und es auch nicht wünschte, dass man ihn verdirbt. Matthäus 7, Vers 12, das ist eben die goldene Regel aus der Bergpredigt. Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen. David wünschte doch, möchte Saul mich doch am Leben lassen, wenn er mich greift. Das wünschte er. Und jetzt tat der Saul gleicherweise, ließ Saul auch am Leben. Und das sind doch die Dinge an David, die uns diesen Mann ganz einfach lieb machen. Wie anders hätte er handeln können. Und wir haben es ja oft auch erlebt, dass Leute, die uns sehr viel Böses und Ungerechtes angetan haben, dass wir auch Gelegenheiten gehabt hätten, ihnen heimzuzahlen mit gleicher Münze. Wenn wir es getan haben, dann möge Gott sich unser erbarmen, dass wir uns schämen. Und wie schön ist es, wenn wir dann die Gelegenheit nicht nutzen, die sich uns bieten würden, heimzuzahlen. Nein. Denn unser Herr hat uns auch nicht heimgezahlt, so wie wir es verdient haben. Und wir wünschen auch nicht, dass man uns heimzahlt. Also tun wir es auch nicht. Dann ein zweites, was wir hier an David sehen, ist, er kann Gottes Stunde abwarten. Er weiß, er ist von Gott gesalbt, von Gott berufen, er wird König sein. Er weiß es. Jonathan hat es ihm kurz vorher gesagt, 1. Samuel 23, Vers 17. Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König werden über Israel. Und so kann er Gottes Stunde abwarten. David nimmt sein Recht nicht in seine eigenen Hände, sondern er lässt das in Gottes Händen, was Gottes ist. Und das kann der von Gott gelehrte Heilige. Oder um es anders auszudrücken, das kann der, der von Gott zerbrochen worden ist. Er kann das. Wer nicht zerbrochen ist, der kann das nicht. Unmöglich. Der muss immer das Recht in seine Hände nehmen. Der muss die Hebel in seiner Hand haben. Der Zerbrochene kann das in Gottes Händen belassen, was Gottes ist, und seine Stunde abwarten. Und auch das muss David lernen. Er braucht es auch für sein eigenes Überleben. Das zu lernen, in einer späteren Stunde, viele Jahre später, sehen wir, dass David in einer Stunde, die noch dunkler, noch düsterer, noch quälender war, als alles, was David je erlebt hatte, genau das, was er hier lernte, Gottes Stunde abzuwarten, das in Gottes Hand zu lassen, was Gottes ist, dass er das anwendet. Dort nämlich, wo sein eigener Sohn Absalom sich wieder ihn erhebt und ihn vom Thron stößt. Das war furchtbar. Furchtbar für einen Vater, vom eigenen Sohn gehasst zu werden. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Und während er aus Jerusalem geht, kommen auch die Priester mit der Bundeslade und dann sagt David den Priestern in 2. Samuel 15, Vers 25. Und auch das ist einfach, ja, das ist wirklich sittliche Größe, die wir hier sehen. Das ist wirklich bewundernswürdig, wie hier David redet, wie seine Gesinnung ist. Der König sprach zu Zadok, bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück, denn da gehört sie hin. Zion ist der Ort, den Gott erwählt hat. Die Lade gehört nicht David, die Lade gehört dahin. Und dann sagt er, wenn ich Gnade finde in den Augen des Herrn, so wird er mich zurückbringen und mich seine Wohnung sehen lassen. Seine Wohnung will ich sehen. Das ist in seiner Hand. Wenn er aber also spricht, ich habe kein Gefallen an dir, hier bin ich, mag er mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Das ist ein zerbrochener Mann, der sich Gottes Willen und Gottes Wohlgefallen unterwirft, nicht für seine Sache und für sich und seine Rechte kämpft. Es ist Gottes. Er tue an mir, wie es ihm gefällt. Nun ein weiterer Psalm, der in diesen Jahren entstand. Also wir befinden uns im 5. Abschnitt im Psalm. Ich habe das zwar nicht eigens vermerkt. Angesichts meiner Feinde, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ein Psalm, der in jener Zeit entstand, als David auf der Flucht war, Psalm 63, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Warum führt Gott sein Volk durch die Wüste? Warum führt der David solche Wege? Warum lässt er ihn der bequemen Dinge des Lebens entbehren, der Annehmlichkeiten? Damit sein Durst nach Gott immer größer werde. Gott, du bist mein Gott. Frühe suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Gleich wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Du selbst bist besser als alles, was das Leben bieten kann. Durst nach Gott. Und wie schön ist das, wenn Gott das in unseren Herzen wecken kann und wenn das wächst, Verlangen nach Gott selbst und nach nichts anderem. Und so führt uns Gott durch Wüste, durch Mangel, durch Entbehrungen. Nun, wir wissen damit sehr wenig anzufangen, leider. Wir leben in solchen Zeiten, wo wir einfach immer alles haben. Und wir müssen ungeheuer darum ringen, dass wir nicht so satt und zufrieden und fett werden, dass der Durst nach Gott fast verkümmert. William MacDonald, ein Mann, der schon gegen die 80 doch wohl geht, er kennt Amerika vor dem Fernsehen und nach dem Fernsehen. Das heißt, bevor Fernsehen aufkam und nachdem das Fernsehen aufkam. In den 50er Jahren wurde Amerika zur Fernsehnation. Vorher gab es das nicht. Und er sagte, bevor es Fernsehen gab in Amerika, da war die durchschnittliche Bibelkenntnis der Geschwister in den amerikanischen Versammlungen so wie die Bibelkenntnis der Absolventen dieses einjährigen Schulungskurses. Und die sind jetzt Elite. Damals war das durchschnittlich. Und er sagte, dass es, bevor das Fernsehen aufkam in Amerika, dass es üblich war, fast jede Woche gab es sogenannte Wet Sermons, nannte man die. Feuchte, nasse Predigten, also wo das Wort Gottes die Herzen, das Gewissen so getroffen hat, dass immer wieder Geschwister weinten, weil sie so erschüttert oder ergriffen oder erfreut waren. Das gibt es jetzt fast nicht mehr. Durst nach Gott. Und der Herr gebe es uns. Er gebe uns einfach Durst nach Gott und erbarme sich. Er erbarme sich über unseren Materialismus. Es ist etwas, das uns anhaftet, anlastet wie ein, man möchte fast sagen, wie ein Fluch. Ja, wir wollen jetzt weiterkommen. Der sechste Schritt in diesem Psalm, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Kelch fließt über. Ja, jetzt wird David zum König gesalbt. Er wird König in Israel, David König in Israel. Und wir sehen an den ersten Dingen, die David tut, nachdem er König geworden ist, sehen wir schon, er ist nicht umsonst von Gott diesen Weg der Erziehung geführt worden. Denn jetzt hat er die Gesinnung, hat er die Art, die er haben muss, um König zu sein, der das Recht nicht beugt oder der seine Autorität nicht gebraucht, um sich selbst damit zu dienen und zu gefallen. 2. Samuel 1, ich kann das nur nennen, wir können jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, wo David hört, dass Saul gefallen ist. Er zerreißt sein Gewand. Er jubelt nicht. Er sagt nicht endlich, jetzt bin ich denn endlich los. Oder jetzt hat ihn Gottes Gericht ereilt, diesen Schuft. Nichts dergleichen. Er zerreißt sein Gewand. Das zweite, er hebt ein Klagelied an, nicht ein Triumphlied. Hätte er ja auch gekonnt. Ein Triumphlied. Nein, ein Klagelied. Ein Klagelied über Saul und Jonathan. Ja, gewiss war es mehr um Jonathans Willen, aber er bezieht Saul auch ein. Saul und Jonathan, die er als Helden bezeichnet, wie sind die Helden gefallen mitten im Streit, wie ist Jonathan erschlagen auf seinen Höhen. Und er befiehlt, dass die Kinder Juda dieses Lied lernen müssen. 2. Samuel 1, 18. Er befahl, dass man die Kinder Juda das Lied von dem Bogen lehre. Er wollte nicht, dass irgendjemand in Juda darüber sich freue oder triumphiere, weil Saul jetzt gefallen war. Also er verwendet seine Macht nicht, um persönliche, um Rechnungen zu begleichen. Das wäre ein Missbrauch der Macht gewesen. Dazu hatte Gott ihn nicht zum König berufen und gesalbt. Wir sehen auch dann später, wo es zu diesem Bürgerkrieg kommt zwischen den Stämmen, die dem Sohn Sauls, Ish-Boseth, folgen und den Stämmen Juda und Benjamin, die David folgen. Er verurteilt Joabs Mord an Abner. Er sagt nicht, Abner war auf der Feindesseite, gut ist einer weniger von dieser Sorte, sondern er verurteilt die Ungerechtigkeit Joabs, die in seinen eigenen Reihen geschah. Er bestraft die Mörder von Ish-Boseth. Hätte er auch sagen können, gut habt ihr gemacht, ihr beiden. Zwei Männer haben Ish-Boseth auf heimtückische, hinterlistige Weise umgebracht und David bestraft diese Mörder. Er übt Recht und Gerechtigkeit in Israel. Er ist nicht umsonst diese Wege geführt worden durch Gottes Erziehung. Siebtens, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Der Heilige von der Sünde übereilt, haben wir das überschrieben. Die Kapitel 2. Samuel 11 bis 21. Es geht hier um die Sünde Davids mit Bathseba und diese Sünde und was sie in diesem Zusammenhang tat, das war der einzige wirkliche Missbrauch der Macht Davids. Und das wird auch hervorgehoben in 1. Könige 15. Vers 5, Verse 4 und 5, 1. Könige 15, Verse 4 und 5. Was in der Königszeit, nachdem das Reich schon geteilt war, dennoch gab ihm der Herr sein Gott um Davids Willen eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem bestehen ließ, weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn, als König. Und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war, alle Tage seines Lebens, außer in der Sache Urias des Hethiters, außer in dieser Sache. Nun, die Sache mit der Sünde Davids und Bathsebas, die ist bekannt genug. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Ich will aber etwas sagen über Gottes Handeln an David. Denn David hat bekannt und hat damit die Wahrheit gesagt, der Herr ist mein Hirte. Und er hat gesagt, Güte und Huld werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Gottes Treue lässt David nicht. Und so lässt Gott David nicht in dieser Sünde. Obwohl alles zuerst so gut geht, funktioniert wunderbar, vertuscht die ganze Sache. Niemand weiß etwas außer Joab. Weiß wenigstens um den Mord an Uria, alles vertuscht. Aber Gott sorgt dafür, dass die Sünde ans Licht kommt. Er offenbart Nathan den Propheten die Schuld Davids. Jetzt müssen wir uns zuerst einmal, bevor wir an David denken, uns in die Situation Nathans versetzen. Nathan war ja auch ein Mensch. Von gleichen Empfindungen wie du und ich. Und mit einem Mal macht ihm der Herr klar, du sollst zu David gehen und den David dieser Sünde überführen. Er hat Bathseba verführt, hat sie geschwängert und er hat die Frau, den Mann, umbringen lassen. Wir lesen die Geschichte und wir denken, ja, ist ein Prophet des Herrn. Und wir wissen auch nachher, dass David Buße getan hat. Für Nathan sah das ganz anders aus. Einer solchen Botschaft zu einem König, der Uria umbringen ließ, um die Sünde zu vertuschen. Vielleicht tötet er mich auch, um diese Stimme zum Verstummen zu bringen. Und so tritt er vor David. Das brauchte Mut. Und wo holt er diesen Mut? Im Vertrauen auf Gott. Und dann David. David steht da und dann kommt der Mann zu ihm und redet zu ihm von dem, was David zuletzt wollte. Er wollte, dass er vertuschen. Nur das nicht, dass jemand kommt und das ans Licht holt. Und wir danken Gott, dass Gott nicht an uns handelt nach dem, was wir wollen. Er fragt uns nicht, ob wir wollen, dass er uns in seiner Gnade rettet und bewahrt und erhält. Nun, er macht uns dann schon willig. Aber das gehört zu den Wundern seines Wirkens. Wie er das fertig bringt, einen David in seiner Verstockung, mit einmal ihm das Herz zu erweichen, dass David willig wird, die Sünde zu bekennen. Und wenn wir uns jetzt in die Lage Davids hineinversetzen, er steht da, da kommt dieser Mann und stellt ihn bloß. Nun, wir wissen, dass andere Könige nach David solche Leute sofort greifen ließen. Einen steinigen ließen. Wir denken an König Joas, 2. Könige, 2. Chroniker 24. Zweite Chroniker 24, 20 und 21. Und der Geist Gottes kam über Sekaria, den Sohn Jojadas des Priesters, Und er stand auf über dem Volke und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Es wird euch ja nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat er euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung wider ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Hofe des Hauses des Herrn. Und David, der mächtigste Mann im Reich, alle gehorchen ihm. Ein Joab hätte ihm gehorcht, hätte getan, was er gewollt hätte. Und da steht dieser Prophet vor ihm. Und in Davids Kopf, ja, da gingen seine Gedanken hin und her. Und dann sagt er, ich habe gesündigt. Was war es, das David dazu veranlasste? Was war es, dass er nicht sagte, greift in diesen Schuft. Da kommt doch einer und hat die Stirn, mir solche Dinge zu erzählen. Und er hätte ohne jede Mühe diesen Mann umbringen lassen können. Ja, ja. Was ist es? Was ist es, das einen David dazu bewegt, zu bekennen, ich habe gesündigt? Es ist Gott, der in seiner Treue als der Hirte David nicht gehen lässt. Ja, er hat vorher wochenlang hat er seine Hand schwer auf ihn gelegt. Er hätte ja David einfach gehen lassen können. David, du wählst die Sünde, du liebst die Sünde, dann geh. Ich habe dich gewarnt, du kennst die Folgen der Sünde, du weißt alles, du wählst doch die Sünde, dann geh. Gott lässt ihn nicht gehen. Und so danken wir es der Gnade, der Treue des Herrn, dass er uns nicht uns selbst überlässt. Es wäre um uns geschehen. Der Psalm 32 bringt das zum Ausdruck, was in Davids Herz und Seele war. All die Zeit, da er seine Sünde verbarg. Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt war mein Saft in Sommerdürre. Ich tat dir kund meine Sünde. Ich habe meine Ungerechtigkeit nicht gedeckt. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben. 2. Samuel 11, 2. Samuel 12, Vers 13. Ach, David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Es wurde ihm vergeben, vollkommene Vergebung dieser Sünde, aber er musste die Folgen der Sünde in diesem Leben tragen. Gott vergibt uns unsere Sünden und wir gehen nicht verloren. Er übergibt uns nicht dem ewigen Tod. Aber wir müssen Folgen tragen und David muss schlimme, schlimme Folgen tragen. Gott sagt ihm diese Sünden, sagt ihm die Folgen dieser Sünden voraus. Im Vers 11. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Hause Unglück über dich erwecken. Daran wird David sich noch erinnern und wird auch das brauchen. Die Erinnerung daran, der Herr hat gesagt, das wird kommen. Und als jenes Unglück sich dann wieder in erhob aus seinem Haus, da gedachte er daran, der Herr hat dieses Unglück erweckt. Durch meine Schuld
Der Herr ist es, der dafür sorgt, dass dieses Unglück jetzt über mich hereingebrochen ist. Und darum beuge ich mich unter Gottes mächtige Hand. Nun, das Kind, das in dieser ehebrecherischen Verbindung gezeugt wurde, wird krank. Und David sucht Gott um des Knaben willen und David fastet und liegt über Nacht auf der Erde. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. In all diesen Tagen sind diese Gedanken in Davids Herzen gewesen, hat er über all das nachgedacht, was wir im Psalm 51 finden. Und hier sagt er einige Dinge, die uns zeigen, dass er gelernt hat, wer Gott ist, wer der Mensch ist. Psalm 51, Vers 1, sei mir gnädiger Gott, richtet. Das ist etwas, das unsere heutige Zeit fast vollständig vergessen hat, das Empfinden dafür vollständig verloren hat. Wenn man die Geschichte Davids jemandem erzählte und ihm dann sagte, dass David darauf bekannt habe, vor Gott bekannt habe, gegen dich allein habe ich gesündigt, dann würden unsere Zeitgenossen heute sagen, das ist eine Schweinerei. So würden sie das sagen. Da vergreift er sich an einer Frau, während der Mann im Feld liegt, nachher lässt er diesen Mann umbringen und schwafelt davon, er habe gegen Gott gesündigt. Unsere Zeit hat überhaupt kein Empfinden dafür, dass Sünde in erster Linie gegen Gott ist und darum ist Sünde so furchtbar, weil sie gegen Gott ist. Natürlich hat er sich an Menschen vergriffen. Und das war schlimm. Aber das Schlimmste war, dass er damit gegen Gott sündigte. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Und er erkennt auch an dieser Sache, wie hoffnungslos verderbt seine ganze Natur ist. Das, was wir die Erbsünde nennen. Er sagt, ich bin mit einer sündigen, bösen Natur geboren. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Und dann sehnt er sich danach, wiederhergestellt zu werden. Er sehnt sich nach Wahrheit im Innern. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlernen. Er hatte im Verborgenen gesündigt. Du hast Lust an Wahrheit im Innern. Und zum Schluss noch dieses, Vers 17. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und geschlagenes, zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Gott hat Lust nicht an einer polierten Oberfläche und an einem makellosen Äußeren, an dem, was wir vor den anderen präsentieren können, sondern er hat Lust an einem zerbrochenen Herzen. Nun, David muss Folgen dieser Sünde tragen und von diesen Folgen spricht der dritte Psalm. Der dritte Psalm. Psalm 3, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohne Absalom floh. Er muss vor seinem Sohn Absalom fliehen. Herr, wie viele sind meiner Bedränger? Viele erheben sich wider mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Nun, wie das kam, das wird uns beschrieben in 2. Samuel. Im Kapitel 15, die Vorgeschichte, können wir jetzt nicht betrachten. Wir lesen vom Vers 12 an, 2. Samuel 15, Vers 12. Und Absalom entbot Ahitophel, den Giloniter, den Rat Davids aus seiner Stadt, aus Gilo, während er die Opfer schlachtete, und die Verschwörung wurde stark, und das Volk mehrte sich fort und fort bei Absalom. Es werden also immer mehr der Feinde. Vers 13, es kam einer zu David, der ihm berichtete und sprach, das Herz der Männer von Israel hat sich Absalom zugewandt. Da sprach David zu allen seinen Knechten, die in Jerusalem bei ihm waren, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst wird es kein Entrinnen für uns geben vor Absalom. Und er muss fliehen. Im Vers 30 steht, David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte, während er hinaufging. Es gibt Krieg. David war oft im Krieg gewesen. Ich glaube nicht, dass David weinte, als er in den Krieg zog gegen die Philister, dass er weinte bei seinen Kriegen gegen die Syrer. Hier weint er. Er weint. Warum? Weil sein eigener Sohn sich gegen ihn erhebt. Er ist auch nicht ergrimmt. Er geht nicht im Zorn mit zusammengebissenen Zähnen aus Jerusalem. Er geht aus Jerusalem und weint. Das ist David. Und er geht barfuß. Und dann hört er etwas. Man berichtete David und sprach, Ahitophel ist unter den Verschworenen. Ja, viele sind seiner Feinde. Und ausgerechnet Ahitophel, das war der Rat Davids, dem David wahrscheinlich mehr erzählt und anvertraut als anderen. Und dieser Ahitophel hatte sich auf die Seite Saul, auf die Seite Absaloms gestellt. David verraten. Und David wusste, wie gefährlich das wird. Dieser Ahitophel, der kennt mich. Der weiß und kann sich ausrechnen, was wir tun. Und er wird Absalom sagen können, wie Absalom uns greifen kann. Und so betet er, betöre doch den Rat Ahitophels, Herr. Er betet, dass Gott diesen Rat betört, dass er ruft zum Herrn um Hilfe. Und das sehen wir da im Psalm 3. Wie viele sind meiner Bedränger? Viele erheben sich wider mich. Viele sagen von meiner Seele, keine Rettung für ihn bei Gott. Und das sind ungeheure Versuchungen, die David befallen. Das ist die Substanz der Versuchung. Gott hilft dir nicht. Keinen Sinn, nützt nichts. Gott greift nicht ein, beten hilft nicht. Keine Hilfe für dich bei Gott. Die Stimme des Versuchers, des Lügners. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Er hat gebetet, betöre den Rat Ahithophels. Und Gott hat dieses Gebet erhört. David weiß aber nicht, was nachher alles geschah. All das, was in der Stadt geschah, während David von der Stadt flüchtete. Zunächst sagt David, Husai dem Arkiter, 2. Samuel 15, 32. Es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo er Gott anzubeten pflegte, siehe, da kam ihm Husai der Arkiter entgegen, mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Haupte. Und David sprach zu ihm, wenn du mit mir weitergehst, so wirst du mir zur Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knecht, der König will ich sein, wie ich von jeher der Knecht deines Vaters gewesen bin, so will ich jetzt dein Knecht sein, so wirst du mir den Rat Ahithophels zunichte machen. Das war Davids Gedanke. Versuche den Rat Ahithophels durch einen anderen Rat zu ersetzen. Aber das hat ja David nicht in der Hand. David kann das überhaupt nicht beeinflussen. Er betet, o Gott, handle du. Und er zieht aus der Stadt, 2. Samuel 16, 5, und als der König David nach Bachorim kam, siehe, da kam von dannen heraus ein Mann vom Geschlecht des Hauses Sauls. Sein Name war Simei, der Sohn Geras. Er kam unter Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David. Und alles Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Simei sprach also, indem er fluchte, hinweg, du Mann des Blutes und Mann Belials. Und das erinnert uns wirklich an den Sohn Davids, der auch alle Helden in der unsichtbaren Welt hätte bestellen können. 12 Legionen. Und die hätten für ihn eingegriffen. Während man ihm zu ihm schrie, hinweg mit diesem. Und wir sehen hier, wie David wirklich die Gesinnung Christi hat. Der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben und siehe, nun bist du in deinem Unglück. Wie böse sind solche Worte. Und eine Seele, die so aufgewühlt ist wie die Seele Davids über das, was geschehen war. Sein Sohn erhebt sich gegen ihn. Furchtbar. Und da kommt dieser Sohn aus dem Hause Benjamin, Simei, der Sohn Geras, und sagt ihm, du bist ein Mann des Blutes. Nun bist du in deinem Unglück, ein Mann des Blutes bist du. Und es war ja auch wahr. Er hatte ja auch unschuldiges Blut vergossen. Und wir sehen hier, wie David als ein geistlich gesinnter Mann nicht sich selbst verteidigt und sagt, das stimmt gar nicht, das ist ungerecht, dass ich jetzt hier davon gejagt habe, dass Absalom tut, das ist eine große Ungerechtigkeit. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Und das ist auch bei uns oft so, dass wir Anfeindungen erleben, Ungerechtigkeiten. Und dann ist es gut, dass wir auch vor dem Herrn bekennen, es ist richtig, dass mir solches widerfährt. Es ist richtig, denn in mir ist Böses, ich habe Böses getan. Auch wenn das nicht stimmt, was man mir jetzt sagt, es ist richtig, es ist gut. Und dann sagt er Folgendes, also zuerst Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König, warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihn den Kopf wegnehmen. Aber der König sprach, was haben wir miteinander zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja? Ja, er meint eben, dieser Kopf da hat ein zu laut bellendes Maul. Und darum müssen wir diesen Kopf wegnehmen. Dann hört der Kerl zu bellen auf. So dachte Abisai. Aber der König sprach, was haben wir miteinander zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja? Ja, mag er fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du alles so? Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der aus meinem Leibe hervorgegangen ist, mein Sohn, der aus meinem Leibe hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr nun dieser Benjaminiter, lass ihn, dass er fluche, denn der Herr hat es ihn geheißen. Und David wird daran gedacht haben, der Herr hatte es ihm gesagt, ich werde Unglück aus deinem Haus wieder dich erwecken. Er beugt sich unter Gottes schwere Hand. Und er sagt, der Herr hat ihn geheißen. Hast du das auch schon getan? Ich habe auch schon einen in Briefform Ähnliches erlebt, dass jemand in Briefform mir gewissermaßen fluchte. So ganz üble Dinge anlastete. Und was tut man dann? Zurückschreiben. Sagen, stimmt alles nicht. Nein, ich war in meinem Arbeitszimmer, habe gelesen, diesen Brief, bin ich auf den Boden gefallen. Und habe einfach gesagt, Herr, du hast ihm gesagt, er soll diesen Brief schreiben. Es ist richtig, es ist gut, dass dieser Brief gesandt wird. Ich demütige mich vor dir. Und die Folge ist, dass man dann Frieden im Herzen hat. Und auch im Herzen nicht diese Gedanken sind, aber dem zahle ich eines Tages heim. Dem zeige ich schon noch. Frieden im Herzen. Ruhe im Herzen. Und wir sehen, dass David bei all dem, was hier geschehen ist, bei all diesem Üblen, bei diesem Bösen, das hier geschehen ist, Ruhe im Herzen hat. Man bedenke, nach solchen Geschehnissen legt er sich nieder und dann liegt er und wälzt sich im Bett. Und die Gedanken verfolgen ihn und quälen ihn. Er kann nicht schlafen. Nein. Psalm 3. Ich legte mich nieder und schlief. Und ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ja, der Herr stand diesem David bei, so dass er all das aus Gottes Hand nehmen konnte, sich unter Gottes Hand demütigen konnte, und Gott trug diesen Mann. Der Herr ist mein Hirte. Güte und Huld werden mich verfolgen. Und während er draußen irgendwo war, auf der Flucht, kommt Absalom nach Jerusalem und dann sagt er als erstes, 2. Samuel 17, Vers 1, Ahitophel sprach zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auslesen und mich aufmachen und diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, während er müde und an Händen schlaff ist, und ihn in Schrecken setzen. Und alles Volk, das bei ihm ist, wird fliehen, und ich werde den König allein schlagen. Und so werde ich alles Volk zu dir zurückbringen. Gleich der Rücke aller ist der Mann, den du suchst. Das ganze Volk wird in Frieden sein. Und das Wort war recht in den Augen Absaloms und in den Augen aller Ältesten von Israel. Und das wäre wirklich der Plan gewesen, der das Ende für David bedeutet hätte. Und jetzt aber sagt Absalom, rufe doch auch Husai, den Akiter, dass wir hören, was auch er sagt. Gott lenkte das Herz dieses Mannes, Absaloms. David hatte gebetet, mache den Rat Ahitophels zunichte. Und Absalom ruft auch Husai. Und Husai gibt einen anderen Rat. Er sagt, nicht gut ist der Rat, den Ahitophel diesmal geraten hat. Husai sprach, du kennst ja deinen Vater und seine Männer, dass sie Helden und dass sie erbitterten Gemütes sind, wie eine der jungen beraubte Bärin auf dem Felde. Und das stimmte ja gar nicht. David war weinend aus der Stadt gegangen. Dein Vater ist ein Kriegsmann, er wird nicht bei dem Volk übernachten. Siehe, er hat sich jetzt in irgendeiner Schlucht oder sonst an einem Ort versteckt. Es wird geschehen, wenn zu Anfang etliche unter ihnen fallen, so wird jeder, der es hört, sagen, es hat eine Niederlage unter dem Volk stattgefunden, das Absalom nachfolgt und ist auch er auch ein tapferer Mann, dessen Herz wie ein Löwenherz ist, so wird er sicher verzagen. Denn ganz Israel weiß, dass dein Vater ein Held ist und die bei ihm sind tapfere Männer. Sondern ich rate, es werde ganz Israel insgesamt zu dir versammelt, von Dan bis Beerseba, wie der Sand der am Meere ist am Menge, und deine Person, also du selbst, ziehe mit ins Treffen. Und wir werden über ihn kommen an einem der Orte, wo er sich befindet, und uns auf ihn niederlassen, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Und es wird von ihm und von all den Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Vers 14, und Absalom und alle Männer von Israel sprachen, der Rat Husseis des Akitos ist besser als der Rat Ahitophels. Und das gewährte David Aufschub. Eine Nacht Aufschub, die David und seine Leute brauchten, um sich ihre Truppen zu ordnen. Um dann diesen Kampf, diese Schlacht erfolgreich führen zu können. Und so steht auch hier, aber der Herr hatte so angeordnet, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. David betete und fand die Gewissheit, wie es in Psalm 3, Vers 4 heißt, mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Wir sehen hier einen Mann, dessen Gedanken, dessen Herz, dessen Urteilen von Gott, von seinem Haus, von seinem Thron ausgeht. Gott antwortet uns immer von seinem Thron. Er antwortet uns von seinem heiligen Berg. Das bedeutet, dass Gebetserhörungen immer nach Gottes Willen, entsprechend Gottes Regierung geschehen, von seinem Thron ausgehen, nicht nach unseren Wünschen. Und er kann sogar sagen, wo er da liegt, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit, der mein Haupt emporhebt. Solche Gewissheit findet er in seinem Herrn. Solche Freimütigkeit, der mein Haupt emporhebt. Wenn nämlich Krieg ist und Gefahr droht und Feinde anrücken, dann zieht man den Kopf ein. Denn wenn man den Kopf zu keck hervorstreckt, dann fährt einem nur zu bald eine Kugel durch den Schädel. Vers 8 von Psalm 3, oder wir lesen die Verse 5 bis 8. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum wider mich gesetzt haben. Stehe auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen. Die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert. Vom Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. David wurde gerettet, Absalom wurde geschlagen, gegen den Willen Davids getötet. David wollte sich auch an ihm nicht rächen. Was für ein Mann war dieser David geworden? Wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das, was David in Sonderheit, diese Bezeichnung eintrug, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, ist, dass er sein Leben lang Sehnsucht hatte nach der Wohnung Gottes. Und dass er nicht ruhte, bis er nicht den Ruheort gefunden hatte für die Bundeslade, den Ruheort gefunden hatte für den Ort, wo Gott wohnen sollte. Und das ist das Abschließende, das Letzte, das David in seinem Leben tut, 2. Samuel 24. Er findet den Ort, an dem die Wohnung Gottes stehen soll. Zweiter Samuel 24, Vers 18, Gad kam zu David an selbigem Tag und sprach zu ihm, gehe hinauf, errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Dort ein Altar. Und dort war der Vorhof des Hauses Gottes. Dort sollte Gott wohnen. Ich will mit einem Vers schließen. Psalm 27, Vers 4, ein Psalm von David. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Amen.